Hi guys, it's Football Monday and today I have really something special.
Mit Cedric Pick.
Und Markus Babbel.
Hallo Markus.
Lieber Cedric, ich grüße dich.
Ja du Mensch, es ist eine ruhige Zeit aktuell, ne? Also, boah, passiert eigentlich jetzt so gerade gar nichts. Ist so ein bisschen gefühlt die Ruhe vor dem Sturm. Die U21-Europameisterschaft hat ein Ende gefunden und die Club-WM auch. Und die Liga geht erst Mitte August los und jetzt haben wir gerade den 21.07. und denken uns, boah, so ruhig war es lange nicht. So ruhig war es lange nicht auf dem Fußballglobus.
Ich habe schon so ein bisschen Entzugserscheinungen. Auf der anderen Seite tut es ja auch mal gut, die Akkus aufzuladen, ja, bei einer schönen Bratwurst und einem schönen Bier. Das Wetter könnte etwas besser werden, wobei bis jetzt, wo ich gegrillt habe, war es eigentlich immer ganz ordentlich. Und trotzdem, ja, es fühlt sich komisch an. Ja. Ich gebe dir hundertprozentig recht. Es ist so, ja, sind wir nicht mehr gewohnt, dass wir nicht über einen Fußball sprechen, der gerade aktiv auf dem Platz stattfindet, sondern heute eher um Begleiterscheinungen und was so alles abläuft in der näheren Zukunft. Also ich bin sehr gespannt auf dein Potpourri und lass uns doch anfangen.
Sehr, sehr gerne. Aber nee, du hast absolut recht. Man sollte das jetzt wirklich bewusst genießen, sag ich jetzt einfach mal, diese ruhige Zeit, denn ab Mitte August geht's wieder so dermaßen los und dann ja auch mit den ganzen Wettbewerben international und dann wirklich wird ja durchgezogen bis nächstes Jahr. Dann ist ja die WM, dann geht's in die neue Saison. Also dann ist praktisch monatelang nichts anderes als Fußball jeden Tag beziehungsweise die relevanten Spiele im 3- oder 4-Tage-Rhythmus. Das wird ein so pickepackervoller Fußballterminkalender, dass man jetzt wirklich die letzten paar Tage respektive Wochen, bevor es losgeht, echt nochmal durchpusten sollte. Also sei jedem gesagt, der gerade so ein bisschen Entzugserscheinungen bekommt, nutzt die Zeit, nutzt sie sinnvoll und dann geht's auch bald wieder in die Vollen. Ja, wir haben trotzdem ein paar Themen. Wir machen es heute nicht episch, aber so ein paar Sachen gibt's ja immer, über die man sprechen kann. Zum Beispiel, ja, wir sind ja Freunde des englischen Fußballs. Wir sind ein englischer Fußball-Podcast, wenn man so möchte. Auch wenn wir auf Deutsch sprechen, könnten wir auch mal eine Folge auf Englisch machen. aber gut, das ist ein anderes Thema. Nein, Fakt ist, wenn wir da auf die Insel gucken, dann sehen wir zum Beispiel diesen wunderbar sympathischen Club Crystal Palace, der ja sensationell den Pokalwettbewerb hat gewinnen können in England. Wir haben schon eine eigene Folge praktisch dem Ganzen gewidmet vor ein paar Wochen, weil das ja so großartig war unter Trainer Glasner. Und ja, so überraschend irgendwie auch und auch so fußballromantisch, wenn man so möchte. Und dann haben sie es tatsächlich gepackt, diesen Cup gewonnen, überhaupt mal irgendwas gewonnen, haben sich diesen tollen Pokal in die Vitrine stellen können. Ganz England oder die ganze Fußballwelt, zumindest Fußball-Europa, hat jetzt mal nach Crystal Palace geguckt, weil es echt was Außergewöhnliches war. Und dann hat man praktisch noch als Kirsche auf der Torte die wunderbare Europa League mit dazu bekommen, was ja auch großartig ist für den Club, nur damit es kurz danach heißt, Moment mal, da dürft ihr gar nicht spielen, weil euer Owner besitzt zwei Clubs. Nicht nur euch, Crystal Palace, sondern eben auch Olympique Lyon. Und nur einer darf in der Europa League spielen. Und das ist in dem Fall Lyon. Ja. Und Crystal Palace, kurz nachdem man sich über diese Teilnahme an der Europa League freute, schaut in die Röhre. Super bitter. Also da müsste man natürlich das Ganze mal kurz aufdröseln. Das eine ist die Konstellation, wie kann sowas passieren? Das andere ist natürlich das Thema, was macht das mit den Spielern, die natürlich auch neben dem Club die Teilnahme an der Europa League gefeiert haben, sich gefreut haben auf tolle Duelle. Gibt's ja auch immer ganz großartige Duelle, tolle Mannschaften mit dabei. Europa League wäre nicht ein sehr, sehr wertiger Wettbewerb und da hätte man die große europäische Fußballbühne gehabt und jetzt hat man das nicht. Was macht das mit dem Spieler? Fangen wir erstmal so an. Gehen wir erstmal aufs Sportliche.
Ja, ist natürlich brutal enttäuschend, weil Europa League ist natürlich schon von der Qualität her, steht er natürlich ganz klar über der Conference League. Und da ist natürlich erstmal, und das hat man ja auch an den Reaktionen des gesamten Vereins gemerkt, eine unglaublich große Enttäuschung da gewesen. Soviel ich weiß, alle juristischen Hebel werden in Bewegung gesetzt, um es doch zu schaffen, in der Euroleague zu starten. Wir haben es zwar bei Chelsea gesehen, dass die Conference League auch nicht so ganz unattraktiv sein kann, aber natürlich werden sie alles dafür tun, um dorthin zu kommen, weil die Spieler haben sich sehr sportlich verdient. Ja, und dafür musst du jetzt dich eben auch für deine Spieler einsetzen. ist vielleicht auch für den einen oder anderen dann ein Grund oder war ein Grund, dann eben auch zu bleiben oder eben es nicht in Betracht zu ziehen, woanders hinzugehen, wo er vielleicht Europa League oder Champions League spielen kann. Aber jetzt hast du natürlich schon auch ein Problem, auch mit Spielern dazu zu gewinnen, ja, weil du konntest natürlich jetzt diese Trumpfkarte Europa League da mit einbauen. Conference League ist natürlich, ja, wie gesagt, das Ding musst du gewinnen, dann ist er geil, ja. Aber sonst da mitzumachen, das ist doch auch eher fast eher Belastung, wie dass es dich sportlich weiterbringt. Und dementsprechend, ja, werden die Spieler schon sehr enttäuscht sein.
Das werden sie sicherlich. Und nur um mal wirklich alle abzuholen, also die meisten, denke ich mal, die uns jetzt hier zuhören, sind im Thema, aber vielleicht ja auch ein paar Leute eben nicht, um das nochmal ganz klar zu machen, worum es da eigentlich geht und wie verzwickt und banal, also beides irgendwie, diese ganze Chose am Ende des Tages ist, würde ich sagen, lese ich nochmal so ein bisschen das vor, was ich mir an Notizen gemacht habe. Das ist ja so ein Thema, da sollte man möglichst genau bleiben, denn es geht ja auch um viel Juristerei und da kannst du ja nicht pauschal irgendwie was sagen und dann ist das dann doch nicht richtig. Deswegen hier nochmal meine gesammelten Notizen praktisch, warum Crystal Palace nicht an der Europa League teilnehmen darf. Also, klar ist, haben wir ja gerade schon ausgeführt, die haben den FA Cup gewonnen. Nach 120 Jahren haben sie das geschafft, nach 120 Jahren Vereinsgeschichte, so einen Titel sich mal in die Vitrine zu stellen. Und eben mit diesem Gewinn des ältesten Fußballwettbewerbs der Welt sicherten sich die Eagles eigentlich, das ist das große Wort, einen Platz in der Europa League. Doch da Olympique Lyon derselben Multi-Club-Ownership angehört, dürfen nicht beide Teams am gleichen UEFA-Wettbewerb teilnehmen. So, warum Lyon? Warum dürfen die teilnehmen und eben nicht Crystal Palace? Weil Lyon in der nationalen Liga besser als der Club aus London ist. Und zwar wurde Lyon in Frankreich Sechster und Crystal Palace, wir wissen es, in der Premier League Zwölfter. So, und deswegen müssen die Engländer ihren Platz da abgeben. Und man dachte aber eigentlich, das würde trotzdem noch gut ausgehen, weil Lyon aufgrund von finanziellen Problemen in die zweite französische Liga absteigen musste, also theoretisch. Aber das hat man dann noch irgendwie lösen können und deswegen konnten sich doch noch retten, die Franzosen, mussten also doch nicht zwangsabsteigen. Also ganz viel hin und her auch in Frankreich. Das haben wir ja zum Teil gar nicht so auf dem Schirm, weil man jetzt nicht immer die Ligue 1 und verfolgt und guckt, was bei den Franzosen da los ist, dann weiß man das ja gar nicht so, was da für eine Dramatik zum Teil auch hintersteckt. Aber Lyon war eigentlich schon abgestiegen und dann haben sie sich dort doch noch halten können und deswegen Palace erst in der Europa League gewählt und jetzt doch nicht mit dabei und eben nicht im zweitwichtigsten europäischen Wettbewerb in der Europa League, sondern eben in der Conference League. Und das hat natürlich zu Protesten geführt, auch in England. Also die Fans sind auf die Straße gegangen, haben dagegen protestiert und haben das sogar zum Teil vor dem UEFA-Hauptquartier gemacht in Lyon. Und das war zum Teil skurril. Also es geht eben auch darum, dass man das Ganze juristisch hätte verhindern können, dass Crystal Palace nicht starten durfte. Das hätte man verhindern können, wenn man reagiert hätte rechtzeitig. Und die UEFA zum Beispiel, die hat den Club darauf aufmerksam gemacht, dass man da wohl was tun muss, damit genau das jetzt, was passiert ist, nicht passiert. Und zwar hat die UEFA Mails geschickt, aber wohl an die falsche Mailadresse, beziehungsweise dass es nicht gelesen wurde. Also ich zitiere hier mal aus einer Zeitung, The Athletic, das ist so eine Zeitung, die berichtet, dass, jetzt muss ich ganz kurz gucken, dass ich das jetzt hier nicht durcheinander bringe. Also Palace hat der UEFA die Mailadresse info@cpvc.cu.uk angegeben. Die Krux dabei ist, dass diese Adresse auch auf der Website hinterlegt ist und sich beispielsweise auch Journalisten und Fans über diese Mailadresse an den Verein wenden können. Scheinbar gingen die wichtigen Mails der UEFA unter und wurden unbeabsichtigt ignoriert. Also man kann sich vorstellen, so eine Mailadresse, wenn da zigtausend Fans und Presseanfragen und sonst was alles einläuft und da drunter unter diesen ganzen Mails ist auch eine super wichtige UEFA-Mail, dann ist das einfach, ich glaube, für diesen Adressaten die falsche Mailadresse. Aber so ist es halt passiert. Die UEFA hat wichtige Mails dahin geschickt, es ist nicht gelesen worden und deswegen hat man eine Frist verpasst. Und zwar die Frist bis zum 1. März 2025, eine Regularienänderung vorzunehmen. Man hätte das über ein Treuhandkonto, genau, hätte man das anders einschreiben können. So, und dann wäre es kein Problem gewesen. Also hätte man den einen Club über ein Treuhandkonto laufen lassen und den anderen eben nicht, dann hätte man praktisch zwei separate Clubs mit entsprechend separaten anderen juristischen Regularien gehabt, aber das ist eben nicht passiert. Also man hat es einfach verpennt und deswegen jetzt Conference League und nicht Europa League. Auch wenn ich jetzt versuche, so ein bisschen auseinander zu dröseln, klingt immer noch irgendwie so ein bisschen abstrus, aber ja, bessere Erklärung habe ich jetzt auch nicht, um das mal ganz kurz zusammenzufassen.
Aber lieber Cedric, wenn ich mir das richtig angehört habe, dann musst du dir ja schon allein aus Dummheit eins runtersetzen, ja, weil das ist doch unglaublich, dass du eine E-Mail-Adresse angibst, wo jeder Journalist drauf Zugang hat oder was anschreiben kann. Jeder Fan kann so seinen Unmut oder seine Freude da ausdrücken. Das ist doch ein Wahnsinn. Also in unserer heutigen Zeit, da musst du doch eine privatere E-Mail-Adresse angeben, wo du weißt, okay, das sind die dringlichen Dinge, da müssen wir unbedingt jeden Tag mehrfach draufschauen, um auch die richtigen Antworten dann drauf zu geben. Also da wird sich der Fußballromantiker auch ein Stück weit freuen, ja, weil das Business ist natürlich zum richtigen Business geworden. Ja. Du sagst ja gerade, da ist ein Amerikaner da, der da zwei Vereine hat, ja, der das ja schon auch als Investment sieht. Ja. Und bei Crystal Palace ist es top aufgegangen. Sie haben das erste Mal nach 120 Jahren den FA Cup gewonnen. Bei Lyon über 400 Millionen Schulden, eigentlich Zwangsabstieg, jetzt durch ein Gericht wieder in der Liga drinnen, also ein riesen Tohuwabohu. Und das sind halt alles so Dinge, wo er ja den richtigen Fußballfan ja wehtut, ja, der sich ja wirklich mit Haut und Haaren ja auch in der Bundesliga berechtigterweise ja auch dagegen wehrt, dass das eingeführt wird. Klar, wir hinken dadurch ein Stück weit hinterher, aber dadurch kann sowas eben nicht passieren. Und alle die Vereine, die es machen, ob es jetzt Uerdingen ist, ob es bei 60 München, ist ja ein riesen Tohuwabohu jedes Mal. Ja. Du findest ja leider nicht diesen Investor, der dann einfach sagt, so, hier ist meine Kohle und habt einfach Spaß damit, sondern es endet eigentlich grundsätzlich in Deutschland auch immer im Drama. Deswegen kann ich die Fans da wahnsinnig gut verstehen, dass sie sagen, nee, das wollen wir nicht. Und jetzt hast du hier natürlich ein Paradebeispiel. Ja, zwei große Vereine, ja, die beide was Tolles leisten. Und einer wird dafür bestraft. Und das ist natürlich schon für die Fans, für die Spieler, für die Verantwortlichen, die so hart dafür gearbeitet haben, dass sie dorthin kommen, ist es natürlich ein brutaler Schlag ins Gesicht. Aber die Regularien sind halt nun mal so.
Die sind so, ne? Und es geht um den Besitzer John Textor. Der hat 77% Anteile an Olympique Lyon und 43% bei Crystal Palace. Und der hätte an diesem 1. März 2025, also bis dahin spätestens, das war Fristende, hätte er Anteile an Crystal Palace einem Treuhänder zur Verwaltung übergeben müssen. Und dann hätte man das regeln können. Aber da das nicht gemacht wurde und die UEFA die Regeln zur Multi-Club-Ownership verschärft hat, droht den Eagles eben, oder was heißt droht denen? Kann man sagen, es droht denen die Teilnahme an der Conference League, obwohl Textor seine Anteile an Crystal Palace später doch noch verkaufte, aber eben nach Fristende. Also jetzt ist er praktisch gar nicht mehr so richtig dabei, weil er eben die Anteile verkaufte, aber das sind eben auch so Daten, die da nicht eingehalten wurden. Also es ist super unglücklich, wenn man sich das auch nochmal anguckt. Also letztendlich würde das nach jetzigem Stand alles aufgehen, aber eben nicht nach dem damaligen, weil man dann Frist verpasst hat, es wurde zu spät verkauft und so weiter und so fort. Und die Fans sind natürlich die leiden. Und warum sage ich nicht, es ist so, sondern es droht so zu kommen, weil natürlich es noch eine letzte Möglichkeit gibt, und zwar vor den internationalen Sportgerichtshof, vors CAS zu ziehen. Ob das was bringt, weiß ich nicht. Ich meine, die Regularien sind, wie sie sind. Das bringt meistens gar nichts. Aber deswegen muss man im Juristendeutsch natürlich auch da noch diese kleine Tür offen halten und sagen, aller Wahrscheinlichkeit nach. Aber es ist eben noch nicht in Stein gemeißelt, weil dieses dagegen protestieren, das ist dem Club natürlich noch zugestanden. Ja, also verpasste Daten, ganz viel Tohuwabohu, nicht gelesene Mails aufgrund einer abstrusen Mailadresse irgendwie, zu der jeder schreiben kann. Und deswegen gingen die wichtigen UEFA-Mails unter. Es ist ein Wahnsinn. Am Ende die Fans natürlich total enttäuscht, weil das ist natürlich ein Riesenkraftakt gewesen für diesen Club, diese Trophäe zu gewinnen und sich fürs internationale Geschäft zu qualifizieren. Also wäre das jetzt Arsenal London oder Chelsea oder sonst wer gewesen, dann könnte man immer noch sagen, naja gut, mein Gott, dann ist es jetzt halt dieses Jahr nicht so, dann wird er nächstes Jahr wieder international dabei. So what? Da kann man ja die Uhr nachstellen, dass die international spielen. Aber bei Crystal Palace Keine Ahnung, ob das die nächsten 50, 60, 70, 80, 90, 100 Jahre nochmal der Fall ist, dass die sich über den ganz normalen Weg, entweder über den Gewinn des FA Cups oder eben durch die entsprechende Platzierung in der Liga, nochmal fürs internationale Geschäft qualifizieren können. Also gerade für die Europa League, was ja nochmal eine höhere Wertigkeit hat als die Conference League. Also da hat man endlich, weil die Sterne günstig standen und weil es sich einfach verdient hat, mit allem, was dazugehört, hat man sich endlich diese Quali geholt. Und dann heißt es, aufgrund von verpassten Daten, komischen Mailadressen und sonstiges, darf es nicht mitspielen. Also dämlicher geht's echt nicht. Das ist echt Wahnsinn.
Ja, und es wird ja nicht leichter, wenn du siehst, wie gerade die großen Vereine, wie die alle aufrüsten. Wenn ich die ersten sechs, sieben Mannschaften sehe, da wird es für Crystal Palace wirklich schwierig, über den normalen Weg dorthin zu kommen. Man sollte niemals nie sagen, ja, du kannst ja auch mal Transfers tätigen, die keiner auf dem Schirm hatte und es funktioniert alles, siehe Leicester, die dann sogar Meister wurden, wo keiner damit gerechnet hatte. Aber vom Grundsatz her gebe ich dir hundertprozentig recht, das kann eigentlich nur über den Pokalwettbewerb, das Gute ist in England hast du zwei, über den FA Cup oder den League Cup geschehen, alles andere ist eigentlich fast unrealistisch.
Ja. Genau, das ist eben genau der Punkt. Ja, schade, mal gucken, aber aller Wahrscheinlichkeit nach wird das genauso sein wie gerade skizziert. Da wird wahrscheinlich der Einspruch beim Kass nichts bringen. Ansonsten haben wir das ganze Thema natürlich gerne nochmal in der nächsten oder übernächsten Folge. Wir drücken Crystal Palace die Daumen, dass es noch irgendwie klappt, aber die Chancen sind eben verschwindend gering. So, und jetzt gucken wir mal. Du hast gerade gesagt, die Transfers, die sind zum Teil auch beachtlich, vor allem der ersten sechs. Das ist ja schon Wahnsinn, was sich da zum Teil abspielt. Apropos abspielt, gespielt hat zum ersten Mal Florian Wirtz für Liverpool in einem Testspiel auf dem Trainingsgelände gegen Stoke City oder so, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, irgendwie gegen...
Richtig?
Genau, richtig, gegen Stoke City. So, und dann hat der Club 6-0 gewonnen und Florian Wirtz hat nach 6 Minuten die Vorlage zum 1-0 gegeben und deswegen schreibt die Presse natürlich über ein gelungenes Debüt des Florian Wirtz. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich meine, ist erstmal schön für ihn und liest sich auch gut, aber so Testspiele... Ja, das ist alles notwendig und alles wichtig, aber so richtig, was draus ablesen aus dem, wie es funktioniert, lässt sich erst im Ligabetrieb. Das ist alles, also viel heiße Luft, finde ich, immer davor.
Ja, logisch. Du weißt nie, was haben sie vor dem Spiel getan? Haben sie sehr intensiv trainiert? Was wenig? Das sind alles Faktoren, die man nicht weiß. Und nichtsdestotrotz, gerade für ihn, ist es schon nicht unwichtig, ja, klar, gleich ein gutes Gefühl zu bekommen. Und mit jeder gelungenen Aktion wächst ja auch sein Selbstvertrauen. Nochmal, hey, das ist noch ein junger Bursche. Das darf man nicht unterschätzen. Geht in ein fremdes Land. Alles neu. Alles größer wie in Leverkusen. Ja, das ist ein riesen Club, der FC Liverpool. Und da tut jede gute Aktion, tut ihm gut. Und dann eben mit diesem Preisschild, was er umhängen hat. Also du musst schon auch versuchen, das relativ schnell deine Kameraden um dich herum merken, hoppala, das ist ein richtig guter. Ja, also da werden wir auch viel Spaß haben. Dementsprechend wird er dann auch sehr schnell akzeptiert sein. Und deswegen sind diese Spiele schon nicht unwichtig. Ja, und ich gebe dir recht, auf die Resultate darfst du da jetzt nicht großartig schauen. Siehe Leverkusen, ja, gegen die U20 von Flamengo eine Vollpackung bekommen und 1-5, ja. Denn Ten Hag sagt dann auch klar, das Ergebnis ist für mich jetzt nicht entscheidend. Ja. Ich habe Dinge gesehen, die gut waren, ich habe aber auch viele Dinge gesehen, die nicht gut waren. Und so ist es eben bei Arne Slot eben auch. Ja. Du probierst ein paar Sachen aus, du wirfst komische Aufstellungen auf den Platz, ja, dass so jeder auch mal das Gefühl hat, ja, er darf auch mal von Anfang an spielen und ist nicht schon, oder ich weiß schon nach der Vorbereitung, dass ich hinten dran stehe. Das Gefühl will ja der Trainer keinem geben. Und und da ist es gut, dass eben der Florian gleich auch zu Beginn da war, gleich das 1-0 aufgelabt. Nunes, mir startet mit 4 Toren. Also das ist jetzt auch mal nicht so schlecht. Also zumindest ein Hattrick hat er gemacht. Ich meine, er hat sogar 4 gemacht. Also vielleicht findet sich ja da was. Jetzt hat er vielleicht den kongenialen Spieler an seiner Seite, dass er jetzt es wirklich mal schafft, sein Potenzial da aufs Feld zu bekommen. Weil nochmal, der Junge, der kann ja was. Ja, der hat unglaublich viel Anlagen, die herausragend gut sind, aber es mag halt mit dem Knipsen nicht so klappen. Und vielleicht ist der Florian da für ihn jetzt auch ein wichtiger Punkt und ein wichtiger Spieler, der die Bälle ihm halt auch so hinlegt, dass er sie erstmal macht, um dann eben auch in seinem Selbstwertgefühl, in seinem Selbstverständnis da immer sicherer zu werden und dann vielleicht platzt der Knoten, ja. Das wäre ja schön, wenn das so wäre. So steht er immer in der Kritik oder ist auch immer ein Verkaufskandidat. Aber nochmal, der Junge hat echt unglaublich viel Potenzial und das sehen nicht nur die, oder es haben nicht nur die Jungs aus Liverpool gesehen, die ihn dann eben zu sich geholt haben, sondern das sehen auch viele andere Vereine. Deswegen ist er ja auch so heiß begehrt. Und und es wäre trotzdem schön, wenn er es in Liverpool schaffen könnte.
Ja, ich bin auch sehr gespannt und hoffe natürlich wirklich, dass er da einschlägt, wie man sich das von ihm erhofft und dass er da viel Freude den Fans macht, der Liga macht, uns macht, Fußball Europa macht. Florian Wirtz im Trikot des FC Liverpool noch ein bisschen ungewöhnlich, aber mit guten Leistungen trägt er dazu bei, dass man sich schnell an dieses Bild gewöhnt. Also wir werden das weiter verfolgen. Gucken auf weitere Namen, zum Beispiel Luis Diaz wird auch gerade immer wieder genannt, weil es da um einen Wechsel geht. Der Kolumbianer, 28 Jahre alt, ist ja beim FC Liverpool nach wie vor unter Vertrag, aber ist wohl wechselwillig und der FC Bayern hätte den gerne. Also da könnte es zu einem Wechsel kommen von Luis Diaz, dem Kolumbianer, von der Premier League in die Bundesliga. Und es gibt wohl ein paar Gründe, warum das funktionieren könnte. Die Bayern geben ja keine glückliche Figur auf dem Transfermarkt ab, haben wir auch in der letzten Folge schon umfangreich thematisiert, wieso, weshalb, warum. Und da funktioniert gerade wenig und wollte mal, den kriegen sie jetzt auch nicht und so weiter und so fort. Also das ist ja schon zum Teil Wahnsinn, wenn man das mal mit den Bayern-Transferaktivitäten von früher vergleicht. Da hat man das Gefühl, die heben die Hand und sagen, den hätten wir gerne und dann kommt der Spieler. Das ist schon lange nicht mehr so. Und jetzt backern sie aber am Luis Diaz rum. Und warum der kommen könnte, hat zwei Gründe. Also zum einen scheint der FC Liverpool sich auf der Position mit Etikette von Frankfurt neu besetzen zu wollen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das klappt. Also wenn Liverpool bei der Eintracht anklopft und entsprechend das Geld zur Verfügung hat, glaube ich schon, dass das funktioniert, weil die Eintracht dann eben auch aufgrund der hohen Summe diesen guten Spieler ziehen lassen würde und weil Etikette bei einem Angebot von Liverpool sicherlich auch sagen würde, ach Mensch, habe ich Bock drauf, mache ich, das ist das eine. So, dann hat er da also entsprechend die Konkurrenz der Luis Diaz bei Liverpool. Und der FC Bayern scheint auch relativ exklusiv, um ihn zu werben. Der FC Barcelona hatte zwar auch Interesse, die haben aber jetzt Marcus Rashford von Manchester United geholt, also haben sich anderweitig bedient. Und insofern könnte das tatsächlich so sein, dass wir Luis Diaz nicht mehr in der Premier League, sondern nächstes Jahr oder nächste Saison in der Bundesliga sehen. Das ist mal ganz kurz meine Einordnung. Was sagst du, sollte Liverpool den Kolumbianer ziehen lassen?
Ja gut, du hast natürlich, wie du richtig sagst, mit Florian Wirtz und Etikette zwei Spieler, die wahnsinnig viel Geld kosten. Ja. Und irgendwo musst du ja auch wieder Geld reinbekommen. Darwin hat scheinbar nicht ganz den Markt oder besser gesagt, er kam ja damals für, glaube ich, über 80 Millionen von Benfica. Das kriegen sie nicht mehr. Ja. Und dann weiß ich nicht, ob sie sagen, ah, das ist zu viel Verlust, dann muss er da bleiben. Ja. Bei dir ist es halt anders, da sehen sie schon Potenzial, wieder das Geld zumindest reinzubekommen, wenn nicht sogar mehr Geld zu bekommen. Und mich überrascht es zwar, dass er unbedingt da weg will, ja, weil er hat wirklich einen ganz, ganz wichtigen Part auch gespielt in der Meistersaison. Hat eine tolle Saison gespielt. Aus welchen Gründen auch immer fühlt er sich scheinbar nicht so wohl. Ist auch mit EKTT ist ja ein ganz anderer Spielertyp. Ja. Er ist ja mehr Mittelstürmer. Ja. Er kommt ja dann doch mehr von der Seite weg und deswegen, ich weiß nicht, was die Beweggründe sind. Ja, Bayern München könnte sich natürlich auf einen tollen Spieler freuen, weil das ist ein wirklich herausragend guter Spieler, der alles mitbringt, was du brauchst. Schnell, durchsetzungsfähig, im 1 gegen 1 stark, abschlussstark. Und vor allen Dingen, ich denke, das wird für die Bayern eben auch entscheidend sein, der ist stabil, der ist sehr selten verletzt. Und das in der Premier League. Also hatte kaum Ausfallzeiten. Und das war schon sehr, sehr beeindruckend. Und deswegen bin ich sehr überrascht, dass Liverpool es scheinbar nichts dagegen tut, ihn zu halten und sagt, okay, wenn das Angebot stimmt, dann darf er eben auch gehen.
Ja, ja. Ja, Luis Diaz, Premier League, 103 Spiele, 29 Tore. Und beim FC Liverpool unter Vertrag seit dem 30. Januar 2022. Also auch immerhin schon 3,5 Jahre praktisch, bei den Reds. Und vielleicht geht diese Ära ja zu Ende. Aber gut, das ist natürlich immer so, ne? Bei diesen ganzen Transfers, die da im Raum stehen. Ein Teil dessen ist dann auch irgendwann umgesetzt und der andere Teil, ja, das war dann eben nur heiße Luft und dann kommt es gar nicht so weit. Also insofern, man muss sich da immer vorsichtig geben, das zeigt ja die Erfahrung. Ansonsten liest man auch immer wieder, dass sich Arteta gerne bei Chelsea bedient, dass da gerne irgendwie Spieler praktisch innerhalb der Stadt von A nach B wechseln, von Chelsea zu Arsenal. Weil Arteta da eben ein Fable für hat. Jetzt gibt's für Noni Madueke entsprechend, da gibt's ein Angebot. Wie siehst du sowas?
Ja, Chelsea hat ein gutes Auge für Spieler und Arsenal holt dann das Maximale an Potenzial raus. Ja, so kann man es eigentlich fast beschreiben. Kai Havertz war ja auch ähnlich, der ja in Arsenal wirklich eine bis zu seiner schweren Verletzung wirklich klasse gespielt hat, sich wirklich von Monat zu Monat weiterentwickelt hat, immer besser geworden ist, dann sogar also wirklich auch die Mittelstürmerposition toll ausgefüllt hat, auch wenn wir alle wissen, das ist jetzt nicht hundertprozentig seine Position. Aber er hat's gut gemacht und wenn er eins dahinter war oder so auf der Acht war, dann wussten wir, ey, da kann er herausragend gut spielen, weil es einfach ein klasse Fußballer ist. Madueke ist ein bisschen anderer Spielertyp, ja, ist ein Flügelspieler, pfeilschnell. Ich durfte ihn vor 2 Jahren bei der U21 Europameisterschaft in Georgien sehen, als wir mit den Deutschen eben auch gegen die Engländer trafen und ich sah den öfters dann eben auch in der Gruppenphase, aber dann eben auch bis ins Finale und das ist ein großartiges Talent, aber er hatte Probleme mit Enzo Maresca, ja, der war nicht zufrieden mit ihm, er war vor allen Dingen nicht zufrieden mit seiner Trainingseinstellung, mit seiner Trainingsmentalität. Er sagt immer gesagt, ey, du hast ein unfassbares Potenzial, aber das bringt mir nichts, wenn du es mir immer nur andeutest, sondern ich will das auch in einer Regelmäßigkeit auf dem Platz sehen. Und da hatte ich immer so das Gefühl, der Junge, der weiß noch nicht so richtig, um was es eigentlich geht. Ja? Weil wenn ich das von einem Trainer höre, dann gehen bei mir die Alarmglocken los. Ja? Und selbst du hast das Gefühl gehabt, er verzweifelt irgendwann, ja, weil nochmal, der Junge hat brutale Qualität, aber er tut sich schwer, es in einer Regelmäßigkeit auf den Platz zu bekommen. Und das hat ja Gründe. Also wenn du, ich sage immer, du spielst, wie du trainierst. Ja? Wenn du gut trainierst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du gut spielst, eben sehr, sehr hoch. Und da muss er ein anderes Mindset hinbekommen. Das kriegt vielleicht Mikel Arteta hin, ja? Weil nochmal, die Spieler, die von Chelsea zu Arsenal kamen, also die haben dann schon auch funktioniert. Ja? Also er hat da scheinbar vielleicht eine etwas andere Ansprache, das, was den Jungs dann eben auch gut tut, auch mit dem Wechsel jetzt, er muss sich neu beweisen. Die Fans werden sehr kritisch ihn beäugen, ja? Weil nochmal, du kommst vom Rivalen. Viele Fans haben auch sich ausgesprochen, ihn nicht zu holen, ja, weil sie ihn nicht wollen. Ja. Gut, da muss man ein bisschen aufpassen, weil wenn du immer nach den Fans gehst, da hast du ja wirklich fast keine Truppe mehr auf dem Platz stehen, weil irgendjemand hat immer irgendetwas gegen irgendeinen Spieler. Aber das ist dann schon erstmal, also du bist jetzt erstmal in der Bringschuld. Ja, und mit der Ansprache von Mikel Arteta, auch vielleicht mit ein bisschen anderen System, mit der anderen Vorstellung, wie man Fußball spielt, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das funktioniert, weil nochmal, der Junge hat echt großes Potenzial und wenn der es schafft, da sein Mindset richtig in Bewegung zu bringen und in einer Regelmäßigkeit sein Leistungsvermögen abruft, dann ist das ein oder kann das ein herausragend guter Premier League-Spieler sein.
Ja, in der Premier League 67 Spiele, 13 Tore. Und hat auch schon 7-mal für die englische Nationalmannschaft auf dem Platz gestanden, für die er sich entschieden hat. Ist ja auch halb Nigerianer. 23 Jahre jung, 1,82 groß und dabei nur 65 Kilo schwer. Also, ja, ich würde sagen, 3% Körperfett.
Ein Windhund.
Ja, absolut.
Ein Windhund.
Madueke, genau. Nee, und deswegen hat jetzt auch Arteta natürlich das Image, dass er sich sehr, sehr gerne bei Chelsea bedient, weil in seiner Amtszeit da schon der 6. ja, Chelsea-Spieler war, den er rübergezogen hat zu eben Arsenal London. Nuni Madueke. Ja, genau. Unterstreicht so ein bisschen diesen Trend, dass Arteta sich gerne auf der anderen Seite der Stadt bedient. So, ja. Gut, also es ist viel Bewegung drin. Ich will es gar nicht zu episch machen. Wir können es auch heute einfach mal kürzer halten, weil ich glaube, das waren so ein bisschen die Themen. Ne? Also Florian Wirtz mit dem ersten kurzen Einsatz oder was ist kurzen Einsatz mit dem ersten mit dem Testspieleinsatz. Noch nicht ganz so strenge Bedingungen, aber schon mal so ein lockerer Aufgelopp in seine Liverpool-Zeit. Mal ein Tor vorbereitet. Dann geht es eben darum, dass Arteta sich gerne bei Chelsea bedient. Dann geht es eben darum, dass Luis Diaz wohl kurz vor dem Absprung nach Deutschland steht, wenn man da so den Medienberichten glauben darf, und über Crystal Palace und diese unglückliche Nicht-Teilnahme, zu der es ja wahrscheinlich kommen wird in der Europa League, haben wir jetzt auch gesprochen. Ich glaube, das waren so ein bisschen die aktuellen Themen von der Insel. Und dann gucken wir einfach mal, was bis nächste Woche passiert. Wir wissen, der Fußballmarkt ist so schnelllebig, und wenn wir jetzt noch 7 Tage Zeit haben bis zur nächsten Folge, dann wird sicherlich bis dahin noch einiges passieren, über das wir auch dann wieder sprechen können. Und dann ist das ja auch schon die letzte Folge im Juli, und dann geht's im August weiter. Im August, ihr Lieben, das wisst ihr, geht's dann auch wirklich in die Vollen. Die Premier League steht vor der Tür, und ja, das wird richtig spannend. Ich glaube, da geht von Spieltag 1 an so richtig die Post ab. Ich glaube, da muss man nicht allzu gut Prognose stellen können, um das sagen zu können. Ich glaube, das wird richtig munter vom Auftakt weg.
Ja, da kann ich dir nur beipflichten. Da geht's dann Gott sei Dank wieder los. Da sind die Akkus auch wieder aufgeladen. Ja. Also 4 Wochen ist dann aber auch genug Pause, und dann muss wieder der Ball rollen, und wir haben wieder schöne Themen, über die wir sprechen können. Aber wie gesagt, ich fand es heute jetzt eben auch nicht unspannend. Also muss ich sagen, also hast du gut ausgewählt.
Ja,
weil dann
hätte. Danke. Ja, immer was dabei. Ihr Lieben, ja, vielen Dank fürs mit dabei sein, auch heute wieder fürs Zuhören. Gerne nächste Woche Montag wieder einschalten, und bis dahin behaltet eure gute Laune und natürlich eure Gesundheit. Und du auch, Markus, ganz wichtig.
Ja, und bleibst gesund. Bis nächste Woche. Ich freue mich. Servus.